Und los geht's. Moin, hallo. Hallo hier. Hallo am Video. Hallo da hinten. Welche Klassenstufe? Viel Spaß. Wenn Sie was verstehen, super. Machen Sie mit. Alle Fragen sind auch an Sie gerichtet. Wenn Sie nicht so viel verstehen, macht nichts. Wir machen das ja alle schon ein bisschen länger. Aber so sieht das dann aus. Live und in Farbe und echt in der Mathe-Vorlesung. Und Sie kriegen auch von allen hier eine Runde Mitgefühl, wenn Sie zwischendurch große Fragezeichen im Gesicht haben. Genau, haben hier nämlich andere auch. Mich eingeschlossen. Manchmal. Wir starten mit einem kleinen Nachtrag zu Lemma 6.6. Ich habe am Ende der letzten Vorlesung mindestens 3 kleine, nicht so gute Entscheidungen getroffen, die dazu geführt haben, dass es am Ende Fragen gab, berechtigte Fragen, und dass auch so eine halbe Minute oder Minute dann auf dem Video nicht mehr zu sehen war. Das war nicht schlimm, weil der Tafelanschluss schon fertig war. Trotzdem habe ich gedacht, ich schreibe das letzte Argument nochmal an, und zwar ein bisschen anders. Ich gehe mal rüber an die Tafel und erkläre es jetzt so, wie ich denke, wie es ein bisschen klarer ist, und dann schaue ich mal, ob die Fragezeichen sich dann erledigen. Wir hatten ja die ganze Notation und wir hatten schon hingeschrieben, wie der Koeffizient in der Matrix M Alpha D U C Stern M Beta C U D aussieht. An der Stelle J hatten wir ausgerechnet, was da steht, indem wir uns nämlich die Ite-Zahl der linken Matrix und die J-Spalte der rechten Matrix angeschaut haben. So. Und dann haben wir einfach Matrix-Multiplikation gemacht. Bis dahin war alles prima, bis dahin war ich auch mit meinen Entscheidungen zufrieden, auch was Situation betrifft. Und dann ging es los, dann haben wir uns nämlich angeschaut, wie DI von Alpha Stern Beta abgebildet wird. Denn der Witz war jetzt ja, den Eintrag, den wir ausgerechnet haben, zu vergleichen mit dem Eintrag an der Stelle in J der Matrix M Alpha Stern Beta B und D. Das wollte ich vergleichen, und da habe ich ja behauptet, das sind dieselben Einträge. Um den rauszufinden, brauchen wir das Bild von DI unter Alpha Stern Beta, und wir brauchen den Koeffizienten, der rauskommt für den Basisvektor dj. Das ist das, was an der Stelle dj steht. So, und dann habe ich eine schlechte Entscheidung getroffen bei der Bezeichnung der Summationsindizes. Die habe ich jetzt formuliert. Die Summationsindizes sind jetzt wesentlich besser, denn da kommt kein j mehr vor. Das j brauchen wir später. Wir wollen uns den Glockenbasisvektor anschauen, um den richtigen Matrix-Eintrag zu identifizieren. Und jetzt gucken wir mal hier links in diese Summe rein, was passiert, wenn ich schaue, was an der Stelle dj los ist. Dj bedeutet ja, dass hier in dieser ersten Summation s gleich j gesetzt wird. Die anderen Summen, die sind uns egal, das heißt, hier hinten steht dj. Dann gehört dazu hier μ tj, und t läuft weiter von 1 bis m, wie ihr habt. So komme ich auf diese Summe. Und wenn wir jetzt das, was hier steht, vergleichen mit dem, was da oben steht, sehen wir, es ist derselbe Antrag. So ist mir zumindest wesentlich klarer als in der letzten Folge, und ich hoffe, wir sehen es auch klar. Was für Fragen haben Sie jetzt? Ich gebe Ihnen ein bisschen Zeit für Notizen. Stand ja alles schon da, aber ich denke, so steht es besser da und schöner. Und was ich vor allem letztes Mal nicht hingeschrieben, sondern nur gesagt habe, war, dass man, wenn man diese Summe hat, sich noch angucken muss, was der Beitrag von den Glocken war. Und das ist jetzt auch nicht ganz so. Wir spielen wieder das Spiel. Da wir hier kurz stehen, Sie überlegen, ob Sie Fragen haben. Ich sehe gerade keine. Ansonsten gibt es heute ja noch viele Gelegenheiten. Wir sehen uns ja noch öfter. Da können Sie mir dann auch noch Fragen stellen dazu. Moin.
Moin.
Okay, das war der Nachtrag zu Lemma 6.6. Und dann schauen wir jetzt, wie es weitergeht. Wir bleiben beim Thema Abbildungsmatrizen natürlich. Ich fühle, dass ich noch einen Moment warten sollte. Ich warte noch einen Moment. Wenn Sie an einem konkreten Beispiel ausgeXt sehen wollen, wie diese Matrixmultiplikation funktioniert und wie man dann an einem konkreten Beispiel diese Einträge einmal nachvollziehen und ausrechnen kann, sagen Sie schon Lüg. Oder quatschen Sie mich nachher im Workshop darauf an. Man kann ja auch für die Klausur üben, indem man schon das fortgeschrittene Thema Abbildungsmatrizen mit einbezieht. Das schadet nicht, weil man dabei ganz viel übt, was für die Klausur relevant ist. Und Sie dürfen das natürlich in der Klausur auch benutzen. Dass es nicht vorkommt, heißt nur, es wird nicht gefordert. Aber da, wo es hilft und wo es Dinge abkürzt, können Sie das natürlich verwenden. Okay, was zeigt das Lemma? Das habe ich letztes Mal schon gefeiert. Wir haben jetzt nicht nur dass das Bilden von Abbildungsmatrizen sich mit der Addition von Homomorphismen und mit der Skalarmultiplikation verträgt. Nein, es verträgt sich auch mit der Hintereinanderausführung, da wo es sinnvoll ist. In anderen Worten, die Hintereinanderausführung von Vektorraumhomomorphismen entspricht der Multiplikation von Abbildungsmatrizen. Und wie großartig das ist, das werden wir in den nächsten Vorlesungen noch sehen. Gleichzeitig habe ich auch schon thematisiert, dass manche Basen schöner sind als andere. Schönheit liegt da sehr im Auge der Person, die rechnet. Es gibt Basen, die schön sind, weil man damit schnell Linearkombinationen sehen kann. Es gibt Basen, die schön sind, weil die Abbildungsmatrizen dann besonders übersichtlich und kompakt aussehen und man viele Informationen da ganz schnell ablesen kann. Es gibt Basen, die für gewisse spezialisierte Rechnungen besonders geeignet sind. Das merkt man dann, wenn man irgendwas implementiert. Wichtig ist also, würde ich sagen, Möglichkeiten zu haben, wie wir von einer Basis, die gegeben ist, aus Gründen, möglicherweise wechseln können zu einer Basis, die für unsere Aufgabenstellung sinnvoller oder praktischer ist. Stichwort Basiswechsel. So, wie kommen wir zu einer Basiswechselmatrix? Warum wollen wir die vielleicht haben? Erstmal klären wir, was es ist. Ich habe unseren Vektorraum V, wie immer, über K endlich erzeugt, bla bla bla. Und jetzt habe ich da zwei geordnete Basen, B1 Hut und B2 Hut. B1 Hut ist die, die gegeben ist. Und aus irgendeinem Grund möchte ich lieber mit der Basis B2 Hut arbeiten. Dann kann ich eine Basiswechselmatrix definieren. Und die kann ich als Abbildungsmatrix hinschreiben, indem ich nämlich einfach sage, es ist die Abbildungsmatrix für die identische Abbildung auf dem Vektorraum und für die Basen B1 Hut und B2 Hut. Das haben wir am Dienstag schon gesehen. Und ich bin neugierig, wer sich erinnert und wer den Zusammenhang herstellen kann. Oh, es sitzen wieder Menschen woanders als sonst. Wer erinnert sich? Oder wer möchte einfach nur ausgehen von dem, was da steht, einmal kurz in eigenen Worten erklären, was ich tun muss, um ganz konkret eine Basiswechselmatrix auszurechnen. So, hier sind also meine Basen B1 Hut und B2 Hut, die stehen da so. Was mache ich, um die Matrixeinträge zu berechnen? Ihre Gesichter sagen, abwarten und das Beste hoffen. Ja gut, aber es rechnet sich halt nicht von alleine. Wie würden Sie anfangen? Erzählen Sie mir, wie Sie anfangen und wir gucken, ob das schon reicht. Muss ich nochmal das Bild malen für die Abbildungsmatrix? Ah, nein, muss ich nicht.
Also, das ist alles unter Vorbehalt, aber ich würde E1 gut mit IDV abbilden.
Was passiert, wenn ich mit IDV abbilde?
Nichts.
Nix. Danke. Und dann?
Das heißt, das kann man sich ordentlich sparen und dann gucken, welche Phase ich brauche, um in einer Linearkombination auf B2 gut zu kommen.
Ah.
Ja,
klingt sinnvoll. Möchten Sie ergänzen?
Ist es notwendig, das die Skalare zu finden oder kann man einfach in BO2 einsetzen?
Na, die Frage ist ja, was man einsetzt. Ne? Also wenn wir uns erinnern, wie war das nochmal? Ich male nochmal das Bild. Ich nehme mal die Bezeichnung von dort. Das nenne ich genau, wie Sie es erklärt haben. Ich schnappe mir die Leute aus B1 Hut und bilde ab. Es passiert halt nichts. Ich bilde ab, es passiert nichts, das ist verlaut. Und dann stelle ich die Bilder da in B2 Hut. Das heißt, es ist genau das, was Sie gesagt haben. Sie nehmen die Basisvektoren aus B1 Hut für nichts und schreiben sie dann als Linearkombination mit der Basis B2 Hut. Und das geht, weil B2 Hut eine Basis für den gleichen Vektorraum ist und man deswegen die Vektoren auch so darstellt. Dann finden Sie Koeffizienten. Da das geordnete Basen sind, ist die Reihenfolge von allem festgelegt und Sie wissen genau, in welchem Teil der Matrix was zu machen. So funktioniert es. Danke. Üben wir jetzt natürlich. Na klar. Aber vorher möchte ich einen Satz zeigen, der motiviert, warum wir das wollen. Oder, ich guck mal, will ich ein kleines Beispiel machen? Ah, doch, ein kleines Beispiel kann ich jetzt machen. Dann bleibe ich mal da drüben. Dass wir das noch einmal praktisch sehen, das passt dann natürlich zum Bild. Hier vorne steht. Okay, ich schreibe eine Frage vor.
Basisvektoren sind jeweils, also ob die eine geordnete Basis sind oder nicht. Schön. Nächste geordnete Basis nehmen wir mal B1 als 2,2 und B2 als 3,0. Bilden die beiden eine geordnete Basis für R-Format? Ja, genau. Danke. Okay, also haben wir jetzt eine geordnete Basis, noch eine geordnete Basis. Und vielleicht wollen wir jetzt irgendeinen Basiswechsel machen von wo nach wo. Naja, ich schreibe mal was hin. Die ersten beiden bilden die Basis für 1 gut. Die zweiten, oder der dritte und der vierte, bilden die Basis für 2 gut. Und jetzt kann ich ja einfach mal so eine Basiswechselmatrix hinschreiben und so rechnen. Ich finde Basiswechsel von B2 nach B1 gerade netter als andersrum. Also mache ich es so und rechne diese Matrix aus. So, erste Frage. Wie groß wird dieses Ding? Welche Größe hat die Matrix?
Beschick.
2 mal 2, jawohl. Und jetzt machen wir unseren Schmierzettel, falls Sie den brauchen. Vielleicht sehen Sie ja manche Sachen. Ich sehe so ein bisschen was. Wir stehen jetzt hier in Matrix 1, wie Sie sehen. Ich würde sagen, ein, zwei sind dabei, die man wirklich sehen kann. Und dann müssen wir vielleicht eine kleine Rechnung machen. Und ich lasse Sie mal kurz drauf gucken, ob Sie das auch sehen, was ich sehe. Oh, wem ist nicht klar, was wir tun müssen? Also der Start jetzt quasi nur ein paar Minuten dafür, aber ja. Was müssen wir tun? Wir müssen die Basisvektoren aus B2, also die Gs, abbilden. Wir tun nichts hier mit der identischen Abbildung und dann müssen wir die in B1 gut darstellen. Das heißt, ich muss mir zum Beispiel für B1 überlegen, wie ich den als Linearkonvention mit dem Klaus schreiben kann. Also ich muss mir für B2 überlegen, wie ich den als Linearkonvention mit dem Klaus schreiben kann. Ich bin aber auch der Meinung, dass man da was sieht, wo wenn ich groß was hinschreiben muss. Und dann gibt es eine Rechnung, die auf jeden Fall noch hier. Sie haben einen Vorschlag für die ganze Matrix. Nochmal, langsam.
0, 1 Drittel, 1 Halb.
0, 1 Drittel, 1 Halb, 0. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass es nicht stimmt. Das macht es. Jawohl, alles richtig. So geht das. Und
quasi aus dem, das Bild mit den zwei Vektoren aus der ersten Basis dargestellt, oder?
Nee, wir haben immer die zweite. Erst war es abbilden, Bild mit der zweiten Basis darstellen. Und jetzt waren halt die Rollen vertauscht, das heißt, zuerst kamen die zwei und dann die eins, aber man muss sich trotzdem an das halten, was man für der Matrix steht. Auch wenn die Nummern andersrum sind, 1 und 2. Immer, immer die zweite. Und abbilden hieß hier halt, man macht nichts. Deswegen sind sie nicht anders als sonst. Möchte jemand, dass ich die Rechnung nochmal kurz entscheide? Ja. Viele Matrizen ausrechnen und alle zusammen multiplizieren. Das heißt, heute ist für mich wieder das Thema Matrixmultiplikation in der Öffentlichkeit. Und warum müssen wir ständig so viele Matrizen multiplizieren? Wegen, unter anderem, wegen des Basistransformationssatzes oder Basiswechselsatzes. Hier ist jetzt die Idee, dass wir zwei Vektorräume haben, V und W. Wir haben Abbildung und wir wollen jetzt in dem Startraum und im Zielraum jeweils die Basis wechseln. Also stellen Sie sich folgende Situation vor. Sie gehen von, keine Ahnung, R auf 3 nach R auf 5. Die Basis in R3, mit der Sie anfangen, gefällt Ihnen nicht. Die Basis in R auf 5, mit der Sie enden, gefällt Ihnen auch nicht. Sie wollen auf beiden Seiten wechseln. Dann sagt Ihnen der Basistransformationssatz, wie das geht. Die Bezeichnungen sind jetzt wieder so, dass die Basen für V B heißen, B1 zu B2 Hut. Die Basen für den Zielraum W heißen C1 zu C2 Hut. Wir haben natürlich einen Homomorphismus, ansonsten ergibt es mit der Abbildungsmatrix nicht so viel Sinn. Und in der Mitte sehen Sie hier, ich benutze mal den Zeiger, ich weiß nicht, ob Sie den gut sehen können, hier. Ups, das ist nicht die Mitte, da ist die Mitte. Da steht Phi. Das ist die Abbildungsmatrix, um die es ursprünglich mal ging. Vielleicht haben wir die sogar schon ausgerechnet. Das ist die Abbildungsmatrix mit den Basen, die wir nicht mehr benutzen wollen, sozusagen, von denen wir wegwechseln möchten. Und die Idee ist jetzt, und so steht es im Satz, um eine Matrix zu bekommen für die gleiche Abbildung Phi, aber mit den anderen beiden Basen, die wir aus irgendeinem Grund besser finden, müssen wir einmal vorne wechseln im Vektorraum V, das heißt, wir müssen einmal wechseln, mit welcher Basis wir starten, und dann wollen wir am Ende noch wechseln, in welcher Basis wir landen. Und der Witz ist jetzt, durch die Multiplikation dieser Matrizen erhalten wir die neue Abbildungsmatrix. Wir müssen die nicht zu Fuß ausrechnen, sondern wir müssen nur in Anführungsstrichen Basiswechselmatrizen berechnen und dann multiplizieren. Ja.
Wenn wir nur eine Basis wechseln wollen?
Dann machen wir nur einen Basiswechsel, das ist erlaubt. Dann steht vorne die Einheitsmatrix, denn Sie wechseln von derselben Basis zur selben Basis mit der identischen Abbildung, das heißt, da passiert uns gar nichts. Oder wenn Sie hinten nicht wechseln wollen, dann machen Sie es einfach nicht. Es ist erlaubt, nicht zu wechseln. Der Satz ist halt so allgemein wie möglich und wie manchmal auch nötig. Was für Fragen haben Sie noch zur Formulierung, bevor wir anfangen, das zu beweisen? Und der Beweis ist gar nicht so schlimm, wie man erstmal denken könnte. Keine Sorge, wir schreiben jetzt nicht haufenweise riesige Matrizen hin. Nein. Nein, nein, wir verwenden Theorie. Keine Fragen zur Formulierung? Wir machen das dann später, wir multiplizieren dann ganz viel Zeug, aber erstmal zeigen wir, warum das so funktioniert. Erstmal zeigen wir das. Ja, ich gehe ganz kurz, ich finde es wirklich kurz. Weiß das für 7. Was passiert, wenn ich die identische Abbildung und Phi hintereinander ausführe? Welche Abbildung kommt dann raus? Ja, genau. Denn die identische Abbildung verhält sich neutral bei der Hintereinanderführung. Also mache ich jetzt einfach mal Folgendes. Ich berechne eine Matrix, Matrix dafür, dass ich sozusagen einmal wechsle, nämlich von W1 zu W2. Das wird halt die Matrix für Phi und dann für W2 und C1 mit also nur einem Wechsel ist, und jetzt verwende ich das, was wir gerade besprochen haben, es ist egal, ob ich Phi hinschreibe oder Phi hintereinander ausgeführt mit der identischen Abbildung. Und jetzt kommt Lemma 6,6. Lemma 6,6 sagte doch, wenn ich die Hintereinanderausführung von Abbildungen betrachte, dann müssen einfach nur die Basen zusammenpassen, also die erste Zielbasis und die zweite Startbasis, und dann kann ich das einfach durch Multiplikation der Abbildungsmatrizen erledigen. Und das mache ich hier. Ich brauche also einfach nur eine Abbildungsmatrix für die identische Abbildung, wo die zweite Basis B2 gut ist und wo die Startbasis B2 gut ist. Und dann muss die Zielbasis dieselbe sein wie die Startbasis für Phi und ich muss bei C1 gut landen. Und das kriege ich aber hin. Denn ich kann ja einfach da vorne B1 gut verwenden und multipliziere dann die Matrix für die identische Abbildung, die von B2 nach B1 geht, also die erste Basiswechselmatrix, mit der Abbildungsmatrix von Phi für B1 und C1. Ich hoffe, es kann man lesen. Hier multipliziere ich zwei Abbildungsmatrizen. Die Basen hier passen zusammen, also die zweite hier und die erste hier. Ich verknüpfe dann die beiden Abbildungen und bekomme das, was hier vorne steht. Und das, was hier funktioniert, steht in Lemma 6,6, an das wir uns vorher nochmal erinnern. Wenn ich das jetzt habe, dann kann ich jetzt das gleiche Spiel nochmal tun. Denn ich kann doch jetzt einfach von rechts nochmal mit der identischen Abbildung verknüpfen und kann einen anderen Basiswechsel machen. Und ich verwende nochmal Matrixmultiplikation und nochmal Lemma 6,6. In B2 und ich gehe zu C2 und ich möchte gerne verwenden, was ich da oben schon ausgerechnet habe. Das heißt, ich starte hier mit M, Phi, B2, C1 und jetzt muss ich aber noch von C1 wegwechseln zu C2 mit der identischen Abbildung, damit das wieder zusammenpasst mit der Struktur von Lemma 6,6. Und das mache ich mit der Basiswechselmatrix. Haben und uns überlegt haben, wenn ich die ersten beiden nehme, dann passiert der erste Schritt, und wenn ich das Ergebnis dann mit der verbleibenden multipliziere, das ist der zweite Schritt, dann kommt genau das raus, was auf der linken Seite steht, das steht hier. Und das Einzige, was wir vielleicht noch kurz klären müssen, ist, ob das jetzt eine Rolle spielt, in welcher Reihenfolge ich das gemacht habe. Ich habe jetzt ja entschieden, wenn wir uns die Formulierung des Satzes anschauen, dann habe ich entschieden, dass ich zuerst auf der rechten Seite die erste und die zweite Matrix multipliziere und dann das Ergebnis mit der dritten. Und jetzt könnte man kurz überlegen, ist es eigentlich egal bei der Matrixmultiplikation, wenn ich drei Matrizen habe, wie ich da klammere? Welches Gesetz gehört dazu? Ich drei Sachen verknüpfe und überlege, wie ich klammern muss. Genau. Jetzt gucken Sie mich an wie, hä? Meint Sie das ernst? Ja, meint Sie? Ja? Aber assoziativ. Danke. Das Stichwort ist das Assoziativgesetz. Vielen Dank. Es ist wirklich egal, wie ich klammere. Das heißt, ich darf entscheiden, dass ich zuerst die ersten beiden nehme und dann die dritte. Und dann kommt genau das raus, was da steht. Wir haben einfach zweimal Lemma 6,6 benutzt. Was Sie sich auch direkt abspeichern können, ist, Lemma 6,6 zusammen mit der Assoziativität von Matrixmultiplikation liefern, dass ich beliebig viele Abbildungen hintereinander schalten und beliebig viele Basen unterwegs wechseln kann, wenn ich das möchte.
Ich muss nicht klammern, ich muss nicht weiter nachdenken. Solange die Räume, die Basen und die Matrixgrößen zusammenpassen, ist das alles kein Problem. Ja? Möglicherweise, weil ich schlussendlich bin. Ich guck mal kurz. Also im Startraum ist es die identische Abbildung auf V, das stimmt. Und im Zielraum heißt der A, heißt B. Ja, danke, Sie haben völlig recht. Ich muss hier ein Leben nutzen. Danke. Das heißt, hier muss auch ein B stehen, weil ich ja Basiswechsel im Zielraum mache und der heißt B. Die Antwort ist also, weil ich schlussendlich bin. Danke. Noch mehr Fragen oder Kommentare? Gesundheit. Das ist auch ein Kommentar. So, jetzt haben wir Basiswechsel gesehen und wie der funktioniert. Dann müssen wir es jetzt einmal machen. Jetzt kommt also ganz viel Matrixmultiplikation. Und wenn Sie Zwischenschritte bei den Rechnungen sehen wollen, dann sagen Sie einfach Bescheid. Denn noch ist ja Platz auf der Tafel. Ich kann da jetzt noch große Matrizen multiplizieren. Wir benutzen die Basen von vorher, dann können wir nämlich eine Matrix recyceln. Ich möchte wieder in R² die Basis, die aus V1 und V2 besteht, verwenden und die Basis, die aus W1 und W2 besteht. Die sollen auch wieder B1-Hut und B2-Hut heißen. Das sind jetzt Basen von R², mit denen ich arbeiten kann. Und wir haben eine Basiswechselmatrix ausgerechnet, das ist gut. Die können wir dann gleich irgendwo reinstecken. Jetzt soll der Zielraum R hoch 3 sein, also W definiert als R hoch 3. Und da möchte ich jetzt auch wieder zwei Basen hernehmen. Die eine soll einfach nur die geordnete Standardbasis sein. Das sind gute Nachrichten, weil man damit gut rechnen kann. Und die zweite Basis soll ein bisschen interessanter sein. Die soll bestehen aus drei Vektoren, D1, D2, D3. Und die Vektoren habe ich Ihnen hier hingeschrieben. Erste Frage, müssen wir darüber sprechen, warum diese drei Vektoren eine Basis für R3 bilden? Das ist was wir inzwischen können. Okay. Müssen wir nicht drüber sprechen. Und jetzt habe ich noch einen Homomorphismus gegeben. Kurzer Realitätscheck. Ich benutze mal diese Tafel für Kommentare. Ich bin gerade eh nicht im Bild. Macht nichts. Die Abbildung Phi geht von V nach W. V ist jetzt gerade R² und W ist R³. Wenn ich also jetzt angeben möchte, was der Homomorphismus macht und wenn ich das möglichst mit möglichst wenig Aufwand machen möchte, also nicht mit einer Abbildungsvorschrift oder mit, keine Ahnung, sondern wenn ich einfach nur sagen will, was auf einer Basis passiert, Stichwort lineare Fortsetzung, dann muss ich mir überlegen, für wie viele Vektoren muss ich jetzt Bilder angeben. Und in R² haben wir jetzt Basen mit zwei Elementen, also erwarte ich, dass ich für zwei Vektoren die Bilder bekomme. Warnhinweis? Wenn Sie für irgendwelche Vektoren Bilder kriegen, heißt es nicht, dass die Abbildung dadurch schon vollständig bestimmt ist. So können wir Abbildungs-Sudoku spielen und das machen wir bestimmt später. Aber wenn Sie Bilder von Basisvektoren haben, dann ist die Abbildung vollständig festgelegt. Das haben wir in Kapitel 5 gesehen und dann wissen wir alles, was wir wissen wollen. Deswegen habe ich da jetzt nur zwei Bilder stehen, V1-Phi und V2-Phi. Und die Bilder sind Elemente von R³. Ich sage das, weil ich irgendwie geahnt habe, dass genau da sind später Fragen kommen. Sinnvoll? Bis hierher? Ist das okay? Wundervoll. Dann kann ich ja jetzt für die Basen, die ich da habe, nämlich einmal B1-Hut, die bietet sich an, weil ich für die Vektoren aus B1-Hut ja die Bilder gegeben habe, da stehen sie ja. Und dann möchte ich im Zielbereich die geordnete Standardbasis benutzen, weil ich nämlich die Koeffizienten dann einfach sehe. Und dann kann ich eine Abbildungsmatrix hinschreiben, die kriege ich geschenkt. Da muss ich überhaupt nichts tun. Sehen wir das, dass wir da nichts tun müssen, sondern einfach nur die Bilder als Zeilenvektoren reinschreiben müssen. Das liegt daran, dass vorne die Basis steht, über die wir was wissen, und hinten die geordnete Standardbasis. Deswegen kann man die Abbildungsmatrix einfach so hinmalen, ohne zu rechnen. Wer sieht das nicht? Okay. Erste Abbildungsmatrix, das heißt, das ist die, die dann gleich in der Basistransformation in der Mitte steht. Die ist wunderschön, aber aus Gründen, die wir nicht verstehen müssen, wollen wir eine andere Abbildungsmatrix haben. Wir wollen nämlich jetzt wechseln, vorne von B1-Hut zu B2-Hut und hinten von C1-Hut zu C2-Hut. Und da steht noch ein Kommentar. So, vorne, wenn ich da wechseln möchte, dann muss ich von B2-Hut zu B1-Hut. Glücklicherweise kennen wir diese Basiswechselmatrix schon. Deswegen habe ich vorhin auch diese Reihenfolge gewählt. Steht noch da hinten an der Tafel. Müssen wir nur abschreiben. 0, 2, minus 3, 3. Sodass wir also jetzt aus dem Basiswechselsatz schon zwei Stückchen auf der rechten Seite stehen haben. Wir haben schon die mittlere Matrix und wir haben die linke, also die erste Basiswechselmatrix. Was uns jetzt noch fehlt, ist die zweite Basiswechselmatrix. Und da habe ich Ihnen die Rechnung, die man braucht, hingeschrieben. Und wenn Sie möchten, kann ich dann in der Tafel auch noch was zu ergänzen. Also was muss man machen für die Basiswechselmatrix von C1 zu C2? Wir erinnern uns nochmal, da steht es auch richtig. Wir brauchen die identische Abbildung auf W, also auf R3. Wir nehmen die Basisvektoren aus C1, das war die geordnete Standardbasis. Wir bilden sie mit der identischen Abbildung ab, das heißt, wir tun nichts. Und dann stellen wir sie da in unserer anderen, etwas interessanteren Basis C2. Und dieser Basiswechsel ist normalerweise der unangenehmere. Ich weiß nicht, ob Sie das sofort sehen können, aber wenn Sie zur Standardbasis hinwechseln, dann müssen Sie ja Linearkombinationen in der Standardbasis hinschreiben. Das ist normalerweise hingucken. Deswegen ist das immer eine Basiswechselmatrix, die man einfach hinschreiben kann. Die andere ist üblicherweise die unangenehme Richtung, wenn Sie von der Standardbasis wegwechseln, woanders hin, weil Sie ja dann die Standardbasisvektoren in anderen komischen Vektoren als Linearkombination darstellen müssen. Und das passiert uns hier leider, dass wir das müssen. Das heißt, ich kombiniere irgendwie, das habe ich in der Nebenrechnung gemacht, ich habe geguckt, wie kriege ich den ersten Standardbasisvektor, dann habe ich rumgepuzzelt und habe die Koeffizienten 1, 1 und minus 1 gefunden für die Vektoren D1, D2 und D3. Dann habe ich wieder eine Nebenrechnung gemacht für den zweiten Vektor 0, 1, 0. Das steht hier, da ist er. Nein, ich möchte nicht den KI-Assistenten fragen. Da habe ich die Koeffizienten 0, minus 1 und 1 ausgerechnet. Und dann habe ich hier noch den Vektor 0, 0, 1 und da habe ich die Koeffizienten minus 1, 0 und 1 ausgerechnet. Wie man diese Rechnung macht, also Linearkombinationen findet und Koeffizienten hinschreibt, das haben wir schon ganz oft geübt, deswegen steht es da einfach nur und ich leite nicht alles an der Tafel her. Sie nicken. Okay, ich möchte immer noch nicht den KI-Assistenten fragen. Kann ich das ausblenden? Ja, kann ich. Gut. Wir können ihn nachher im Workshop mal fragen und gucken, ob der hilfreich ist oder ob es eher unfreiwillig komisch ist. Jetzt schreibe ich die Basiswechselmatrix einfach hin. Nochmal zur Erinnerung, wie funktioniert das? In der ersten Zeile schreibe ich hin, welche Koeffizienten ich brauche, um den ersten Standardbasisvektor mit der anderen Basis zu schreiben. Das heißt, da beziehe ich mich auf diesen Vektor und brauche dann diese drei Koeffizienten, deswegen 1, 1, minus 1. Okay? Und in der zweiten Zeile stehen die Koeffizienten für 0, 1, 0. In der dritten Zeile stehen die Koeffizienten für 0, 0, 1. Dann ergibt sich diese Matrix. Und dann habe ich einfach das Ergebnis hingeschrieben. Aber wenn Sie das möchten, kann ich die Matrixmultiplikation jetzt auch nochmal machen. Je nachdem, was Sie da gerne sehen wollen. Da sehen die Leute nicken. Also rechne ich jetzt einmal. Wie wollen Sie es denn sehen? Wollen Sie, dass ich die ersten beiden multipliziere und dann das mit der dritten? Also haben wir 0, 2, minus 3, 3 und die zweite ist 0, 1, 0, 1, 1, 0. Okay, was passiert? 0, 2 kombiniert mit 0, 1 ergibt 2, 0, 2 kombiniert mit 1, 1 ergibt 2, 0, 2 kombiniert mit 0, 0 ergibt 0, dann habe ich minus 3, 3. Mit 0 und 1 ergibt 3. Minus 3 mal 1 plus 3 mal 1 ergibt 0. Und minus 3 mal 0 plus 3 mal 0 ergibt 0. Jetzt nehme ich diese Matrix, das ist jetzt das Ergebnis von der ersten und der zweiten, und multipliziere die mit der großen, die rechts steht, um dann hoffentlich auf das Ergebnis zu kommen, was ich damals da irgendwie ausgerechnet habe. Wir werden es erleben. Das Schlimmste ist immer, die Sachen nochmal abzuschreiben. Das Rechnen finde ich gar nicht schlimm, aber das Abschreiben ist nervig. Wie groß wird das Ergebnis?
Wie viele Zeilen, wie viele Spalten? Vielleicht habe ich mich da wieder verrechnet. Vielleicht war ich ja wieder schusslich, so wie vorhin. Stimmt, 2 Zeilen und 3 Spalten? Dann nicken jetzt alle. Okay. So, das war's. Jetzt kommt die zweite Spalte. Erste Zeile, zweite Spalte. Da sehe ich 2 minus 2 ist 0. Dann minus 2 plus 2 und nochmal 0. Da gibt schon wieder 0. Dann, wie geht's weiter? Zweite Zeile. 3 0 0. 1 minus 1 ergibt 3. 3 0 0 mit dieser Spalte ergibt auch wieder 3. Und 3 0 0 mit dieser Spalte ergibt minus 3. Und jetzt gucke ich mal kurz. Ja, sehr schön. Das heißt, ich habe mich nicht verrechnet oder ich habe mich zweimal verrechnet mit gleichem falschem Ergebnis. Und ich wage keine Aussage darüber, was wahrscheinlicher ist. Da Sie jetzt alle aufgepasst und mitgeguckt haben, gehe ich davon aus, es stimmt. Was für Fragen haben Sie noch jenseits von, wie oft rechnet Frau Weidecker noch große Matrizen für uns aus? Noch irgendwas zu diesem Beispiel, zu diesem Basiswechsel? Ich höre so ein bisschen Diskussion. Was gibt es noch? Wo haben Sie noch Fragen? Keine. Sonst später oder Jean-Luc sagen. Jetzt sprechen wir über invertierbare Matrizen und darüber freue ich mich aus verschiedenen Gründen. Eine Matrix heißt invertierbar. Also erstmal muss eine Matrix, um invertierbar zu sein, erfüllen, dass sie quadratisch ist. Ansonsten spreche ich darüber gar nicht. Und wenn eine Matrix invertierbar ist, quadratisch ist meine ich, dann nennen wir sie invertierbar. Ein anderes Wort dafür ist regulär. Es gibt auch noch andere Bezeichnungen, aber ich sage meistens invertierbar. So heißt diese Matrix genau dann, wenn es eine Matrix der gleichen Größe gibt, derart, dass wenn man die hintereinander, also wenn man die miteinander multipliziert, in die eine oder andere Richtung, dass dann die Einheitsmatrix rauskommt. Das ist also eigentlich ganz naheliegend. Oder? Ich finde eine Matrix, so dass die verknüpft, die Einheitsmatrix ergeben. Wichtig ist hier noch, dass es in beide Richtungen funktionieren muss. Also bitte auch, wenn Sie selber sowas nachrechnen, immer beide Tests machen. Und naheliegenderweise heißt dann diese Matrix, mit der wir da verknüpfen, die zu A inverse Matrix. Die hat auch eine Notation, wir schreiben nämlich so ein hoch minus 1 dran. Das ist auch wieder irgendwie intuitiv, weil wir ja bei Matrixmultiplikation an Multiplikation denken. Das heißt, die multiplikativen Inversen mit so einem hoch minus 1 zu bezeichnen, ist irgendwie natürlich. Aber ich möchte noch dazu sagen, dass es nicht komplett klar ist erstmal, dass es nur eine inverse Matrix gibt zu A. So wie das da steht, könnten das erstmal verschiedene Leute erfüllen. Und man muss noch ein bisschen länger drüber nachdenken, um zu sehen, dass es dann, wenn es sowas gibt, auch wirklich nur eine inverse Matrix gibt. Und die Formulierung legt nahe, es gibt sowas nicht immer. Wir gucken uns gleich Beispiele an. Die quadratischen Matrizen zerfallen also jetzt so in 2 Geschmacksrichtungen. Die einen sind invertierbar, die anderen nicht. Ich werte das jetzt nicht weiter. Aber wenn es eine inverse Matrix gibt, dann behaupte ich, gibt es nur eine. Wir haben eine Standardbezeichnung dafür. Und jetzt gibt es auch eine Bezeichnung für alle quadratischen Matrizen der gleichen Größe über den gleichen Körper K, die invertierbar sind. Diese Menge nennen wir nämlich GLNK. Und die Buchstaben GL sind kein Zufall. Vielleicht erinnern Sie sich, dass es auch GLV gibt, die volle lineare Gruppe. Es ist kein Zufall, dass hier auch die Buchstaben GL stehen. Mehr dazu später. Jetzt haben Sie zur Definition Fragen? Wer hat das schon mal gesehen, invertierbare Matrizen? In der Schule oder in einer anderen Vorlesung, ein paar Leute, Beispiel. Die Einheitsmatrix ist invertierbar und zwar ist das Inverse einfach die Einheitsmatrix selber. Sehen wir durch Hingucken. Genauso kann man das interessanter machen, indem man die Einheitsmatrix nimmt und dann so ein bisschen wackelt, also zum Beispiel überall ein Minus davor schreibt oder wenn Sie über R arbeiten, dann können Sie sich auch überlegen, wenn Sie auf der Diagonale irgendwelche anderen Sachen stehen haben, dann kann man sich überlegen, wie dazu eine inverse Matrix aussehen kann, indem man halt die Inversen dieser Elemente auf der Diagonale nimmt. Und wie immer stelle ich jetzt die Frage, ob Sie da alle Körperelemente hinschreiben können oder ob da irgendwas problematisch sein könnte. Genau, die übliche spitzfindige Frage zu Spezialfällen. Warum ist das ein Problem, wenn ihr da steht? Richtig. Das heißt, wenn wir bei so einer Matrix dieser Gestalt sind, dass nur auf der Hauptdiagonale überhaupt irgendwas steht und drumherum überall 0,
dann muss für die Invertierbarkeit auf der Diagonale überall etwas von 0 Verschiedenes stehen. Ansonsten greift genau das Argument, das die Kollegin gerade gebracht hat. Ich muss ja dann mit dem Kandidaten für die inverse Matrix auf der Diagonale diese passenden Elemente multiplizieren und 0 mal irgendwas wird nie 1 ergeben. Jedenfalls nicht in einem Korb. Aha, das heißt, da haben wir jetzt ein bisschen was gelernt, haben auch schon ein Kriterium. Bei einer gewissen Gestalt von Matrix können wir dann jetzt schon sehen, dass die nicht invertierbar sein kann. Und jetzt kommen noch ein paar andere Beispiele. Ich mag ja auch mal Beispiele, die nicht so komplett offensichtlich sind. Hier habe ich jetzt mal so ein bisschen gerechnet. Die Matrix, die da links steht, ist invertierbar. Ich habe das Inverse ausgerechnet. Und um zu prüfen, dass es das wirklich ist, muss man jetzt 2 Matrix-Multiplikationen machen. Einmal die eine, einmal die andere Richtung. Und dann kann man sich davon überzeugen, dass es funktioniert. Ich habe bei diesen beiden Proben jetzt nur eine hingeschrieben, aber ich habe beide gemacht. Und da diesmal ein Zwischenschritt da steht, glaube ich auch, dass ich da nicht noch mehr erklären muss, oder? Steht alles da? Ich sehe keine Einsprüche. Ja, wir sehen später, dass eine Richtung reicht, aber erstmal noch nicht. Das heißt, erstmal am Anfang habe ich auch immer schön beide Tests gemacht. Und jetzt kommen da 2 Matrizen, die, behaupte ich, nicht invertierbar sind. Und da wünsche ich mir, dass wir da einmal zusammen draufstarren und dass sie mal gucken, ob sie Argumente sehen, warum das nicht geht. In dem einen Fall, in dem anderen Fall, in beiden. Und das ist jetzt kein, sie müssen das sofort sehen, sondern ich bin einfach nur neugierig, ob sie was sehen. Ja.
Bei der linken steht in der Hauptdiagonale 0.
Ja, aber es steht ja auch drumherum was und deswegen ist die 0 auf der Hauptdiagonale ja vielleicht kein Problem. Das wissen wir noch nicht. Trotzdem sind Sie einer guten Sache auf der Spur. Überlegen Sie mal weiter. Und es möchte jemand ergänzen, ja?
Na, bei der ersten Matrix ist die ganze letzte Zeile voller 0. Das heißt, und die letzte Zeile von der ersten Matrix, die ergibt ja die letzte Spalte mit von der
letzte Zeile
von der Ergebnismatrix.
Ja.
Und dort muss ja ganz am Ende eine 1 stehen.
Ah.
Aber wenn ich nur 0 mal irgendwas, 0 mal irgendwas, 0 mal irgendwas rechne, dann kann ja unten rechts keine 1 rauskommen.
Genau, vielen Dank. Das ist quasi die Fortsetzung dieses Gedankens. Wenn das eine Diagonalmatrix wäre, dann hätten Sie völlig recht. Aber jetzt haben wir noch mehr Einträge, deswegen müssen wir die ganze Zeile angucken. Und es ist genauso, wie Sie es erklärt haben. Diese Nullzeile sorgt dafür, dass beim Ausrechnen in der Ergebnismatrix auch eine Nullzeile entsteht. Und dann kann unten rechts in der Ecke, da wo wir eine 1 brauchen, halt keine 1 hinkommen. Also, vielen Dank. Nullzeilen und Nullspalten sind immer ein guter Indikator dafür, dass wir da keine Invertierbarkeit haben. In der anderen Richtung würde eine Nullspalte nämlich genau dasselbe Problem ergeben. Also das kann man schon abspeichern. Nullzeilen und Nullspalten heißt, ist nicht invertierbar. Die zweite Matrix, die hat keine Nullzeile oder Nullspalte. Das heißt, da können wir so nicht argumentieren. Die Frage ist, ob Sie ein anderes Argument sehen. Ob Sie eine Idee haben? Ja?
Also die Zeilen lassen sich untereinander darstellen, sozusagen.
Ja.
Linear unabhängig.
Die Menge der Zeilenvektoren ist nicht linear unabhängig. Ja, aber das hat erstmal ja mit Invertierbarkeit nichts zu tun, soweit wir wissen, oder? Oder wollen Sie vielleicht einen kleinen Teaser losschicken in die Zukunft? Genau, so ist das. Wenn man diese Konzepte schon kennt oder schon mal sowas Ähnliches gehört hat, dann kann es sein, dass man die Intuition hat, sich Sachen anzugucken, von denen man irgendwie weiß, dass die was mit Invertierbarkeit zu tun haben. Sie haben natürlich völlig recht, nur wissen wir das noch nicht. Also merken wir uns jetzt bitte kurz, dass der Kollege vorgeschlagen hat, sich die Menge der Zeilenvektoren anzugucken und die auf lineare Unabhängigkeit zu prüfen. Merken, noch wissen wir nicht, dass das was mit Invertierbarkeit zu tun hat, aber wir arbeiten uns jetzt genau dahin vor. Also danke, und dann können wir da ein Lesezeichen setzen und später feiern, dass die Intuition an der Stelle durchaus richtig war. Erstmal kommt hier ein Lemma, das uns zeigt, dass es sinnvoll ist, sich solche Matrizen anzugucken, unter anderem, weil wir mit Basiswechselmatrizen schon invertierbare Matrizen kennen. So, warum ist so eine Basiswechselmatrix invertierbar? Haben Sie Vorschläge, wie man Invertierbarkeit von so einer Matrix zeigen kann? Oder anders gefragt, wenn ich Ihnen eine Matrix gebe und behaupte, dass die invertierbar ist, welches Argument würde Sie sofort überzeugen? Was müsste ich machen, was müsste ich Ihnen sagen, hinschreiben, ausrechnen, damit Sie sagen, ja, okay, klar, ich glaube, dass die invertierbar ist. Und wenn Sie denken, es ist zu einfach, dann haben Sie wahrscheinlich recht. Ja. Genau. Oder zumindest einen Kandidaten. Wenn ich Ihnen so eine Matrix hinschreibe und sage, das ist die Inverse und Sie können dann ausrechnen, dass das funktioniert, dann hatte ich offensichtlich recht. Wir werden also jetzt einfach gucken, wie Inverse aussehen zu Basiswechselmatrizen und dann sind wir sofort fertig. Und da steht ja sogar schon ein Kandidat. Ne? Steht im Lemma mit drin. Wir behaupten nämlich einfach, dass bei Basiswechselmatrizen die Inverse genau die umgekehrte Basiswechselmatrix ist, wo man also die gleichen Basen hat, aber wo der Wechsel in die andere Richtung passiert. Und, okay, kann das so einfach sein? Ich muss mal entwischen.
Einheitsmatrix stimmt.
Und jetzt muss ich mir noch überlegen, welche Größe
ich da dran schreiben muss. Wer hat einen Vorschlag dafür? Links, Sie? Ja?
Ich hätte jetzt gesagt, die Größe von B-Hut.
Mhm. Also die Anzahl der Basisvektoren in B-Hut. Oder in anderen Worten? Ich sehe da mehr Vorschläge.
Im KV.
Die Dimension KV. Richtig. Und wissen Sie was? Das stimmt alles und das ist nur was. Ja, danke schön. Und es ist kurz. Also danke für die Zusammenarbeit. Das war Lemma 16. Und hier kommt, warum ich das so feiere unter anderem. Denn jetzt können wir Fragen hin und her übersetzen zwischen Abbildungsland und Matrizenland. Lemma 6.11 ist ein erster Schritt in diese Richtung und solche Resultate haben wir dann später noch häufiger. Wir haben unsere Generalvoraussetzung mit allem, was da halt so dazugehört. Wir haben jetzt schon Namen für die Dimension von V und B. Das hatten wir gerade nicht, deswegen muss ich das da so hinschreiben. Die Dimension von V soll N sein, die von B soll M sein, insbesondere endlich erzeugt, bla 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 bla. Wir haben einen Homomorphismus von V nach B, der wieder Phi heißt, so wie immer. Wir haben geordnete Basen von V bzw. B, das heißt, bei V heißt die Basis wieder B-Hut und bei B heißt sie C-Hut. Nächstes Mal wird das, glaube ich, auch eine Generalvoraussetzung, weil wir das so oft brauchen. Und jetzt steht hier, dass dann die folgenden beiden Aussagen äquivalent sind oder auch gleichwertig. Das bedeutet in meiner Vorlesung dasselbe für die, die nachgefragt haben. Es ist nämlich gleichwertig, dass die Abbildung Phi ein Isomorphismus ist und dass die dazugehörige Abbildungsmatrix invertierbar und quadratisch ist. Also überhaupt erstmal quadratisch und dann sogar invertierbar. Ich möchte kurz innehalten und das feiern. Mit Ihnen zusammen. Sagen Sie mal, was alles dazugehört, zu zeigen, dass etwas ein Isomorphismus ist. Was hat man da alles zu tun? Ganz viel, deswegen sind viele Hände eine gute Idee. Ganz dahin. Wollen Sie anfangen? Was muss man alles zeigen? Richtig, man braucht, dass es eine bijektive Abbildung ist, von V nach B. Das könnte auch von V in sich selbst gehen, aber hier erlauben wir sogar, dass die Vektorräume unterschiedlich sind. Aber wir brauchen die Bijektivität. Das heißt, selbst dann, wenn man schon gegeben hat, dass es ein Homomorphismus ist, dann muss man immer noch für einen Isomorphismus Bijektivität zeigen und das kann beliebig aufwendig sein. Sogar mit den ganzen Tricks, die wir haben, Dimensionsformel, bla bla bla, Kernbestimmung, um irgendwas rauszufinden, aber trotzdem kann Bijektivität sehr anstrengend und sehr nervig sein. Und das Lemma sagt uns, wir können stattdessen auch gucken, ob eine Matrix invertierbar ist. Und wie wir sehen werden, und da hatte ich ja vorhin ein Lesezeichen gesetzt bei Ihnen, wie wir später sehen werden, kann man Invertierbarkeit eben nicht nur anhand der Definition nachprüfen, indem man einen Kandidaten findet und dann Matrixmultiplikation macht. Nein, wir werden später haufenweise Kriterien sehen, die anders sind, wie man erkennen kann, dass eine Matrix invertierbar ist. Und dann könnte es also sein, dass die nervigen Rechnungen, die man für A bräuchte, sich durch B verwandeln in ich starre auf die Matrix und sehe, dass sie invertierbar ist und alles ist schön. Es gibt halt so Matrizen, bei denen man das sieht. So wie die Einheitsmatrix oder gewisse andere, die so eine schöne aufgeräumte Form haben, wo man sofort sehen kann, dass die invertierbar sind, wo man manchmal sogar inverse Matrizen gleich so hinschreiben kann. Und weil das so ist und weil eben manche Leute mit Matrizen sehr gut arbeiten können und weil auch Algorithmen mit Matrizen, je nachdem wie die besetzt sind, gut arbeiten können, lohnt es sich, solche Resultate zu haben. Anstatt also mithilfe einer Abbildungsvorschrift oder wie auch immer, irgendwie lang nachzuprüfen, ob eine Abbildung bijektiv ist, gucken wir auf eine Matrix und prüfen Invertierbarkeit. Jetzt habe ich das ausreichend gefeiert. Jetzt wische ich und wir beweisen das Lemma. So, da ist es. Oh.
los? Klammer 6, 11. Ich guck mal, vielleicht haben Sie jetzt hier gute Vorschläge. Jedenfalls haben wir zwei Richtungen. Aus A folgt B und aus B folgt A. Und ich starte mal. Okay. Nach meiner Erinnerung ist die eine Richtung deutlich kürzer. Also die erste von A nach B ist die kurze, mit der beginne ich jetzt. Die andere Richtung ist die, die ist ein bisschen auf. Die ein bisschen aufwendiger ist, aber auch nicht sehr. Wir beginnen jetzt also mit der Aussage, dass Phi ein Isomorphismus ist, insbesondere bijektiv. Und dann schauen wir mal, was wir wissen. Erzeugt sind über den gleichen Körper und bei denen ich einen Isomorphismus habe von dem einen in den anderen. Denken Sie an Kapitel 5. Was haben wir da alles so gesehen? Was kann ich jetzt über diese beiden Vektorräume aussagen? Das ging schnell.
Wenn es eine bijektive Abbildung gibt, dann sind die isomorph und dann müssen die gleiche Dimension haben.
Dankeschön, genau. Wenn es einen bijektiven Homomorphismus gibt, sind die Vektorräume isomorph, so ist ja Isomorphismus definiert. Dann haben Sie die gleiche Dimension vor sich, das gilt alles nur für endlich erzeugte Vektorräume, aber das haben wir möglicherweise. Und das steht in einem Satz, nämlich im Satz 5-7. Ah, die hatten noch Namen, oder? Hießen die nicht N und M? Genau. Die beiden Vektorräume haben die gleiche Dimension und das ist gut, denn das steht in B am Anfang und das sagt uns, dass unsere Abbildungsmatrix überhaupt erstmal quadratisch ist. Und dann ist es überhaupt erstmal sinnvoll, nach sowas wie Invertierbarkeit zu fragen. Weiß ich noch irgendwas? Wie ist es überhaupt so auf der Welt, wenn ich eine bijektive Abbildung sehe? Auch wenn ich nicht weiß, was ein Vektorraum ist oder so? Ja? Ja, danke. Ah, toll, Ihre Reflexe heute sind großartig. Ja, ich habe eine Umkehrabbildung, 4-1, von B nach V und die ist auch ein Homomorphismus. Das steht auch irgendwo. Ich muss mal gucken, ob ich das finde. Lemma 5, 2b. Glaube ich, also wir machen zwei, bin ich mir sicher, bei B bin ich mir nicht sicher, aber je nachdem, wer wie schon die Stückzettel geschrieben hat, kann es sein, dass Sie die Bezeichnung gerade besser kennen als ich. Aber es ist auf jeden Fall dieses Lemma. Das war das Lemma, wo ganz viel über Vektorraumhomomorphismen stehen hatten und eben auch so ein paar speziellere Sachen. Davor in Kapitel 3 oder 4 hatten wir schon allgemeine Sachen, aber hier waren spezieller, da haben wir uns Erzeugnisse und so Gedöns angeguckt. Ich meine, da scheint es in Teil D, dass 4-1 ein Isomorphismus ist, halt in die andere Richtung. Ich behaupte, dass man jetzt. Und das ist auch wieder, ich feiere schon wieder. Man kriegt jetzt eine Abbildungsmatrix für diese Umkehrabbildung 4-1. Und zwar ist es genau das Inverse der ursprünglichen Abbildungsmatrix, jedenfalls wenn man die gleichen Basen verwendet. Das heißt, es passt alles so schön zusammen, wie man sich das nur wünschen könnte. Nicht nur ist diese Matrix invertierbar, nein, wir kennen auch das Inverse und es ist eine Abbildungsmatrix und zwar für 4-1 von der Basis C hoch in die Basis B. Das weisen wir jetzt kurz nach, indem wir die Matrixmultiplikation einmal machen. Und dann ist damit gezeigt, dass die Matrix invertierbar ist. Jetzt sehen wir irgendeine Rechnung. Ich fange mal irgendwo an. B
beginnen wir mit der Abbildungsmatrix, die wir haben. Und ich schreibe jetzt das, was ich gerade gesagt habe, hin. Das heißt, ich schreibe als Kandidaten für die inverse Matrix die Abbildungsmatrix für 4 und minus 1 hin. Ich weiß, dass diese Matrix existiert. Ich weiß, dass die richtige Größe hat. Immerhin kann jetzt ja V und B die gleiche Dimension. Das heißt, es ist eine Kandidatin. Und jetzt? Müssen wir nur noch, wie immer, überlegen, wie wir diese Matrixmultiplikation machen können, ohne eine Million Koeffizienten hinzuschreiben. Und die Antwort ist, wie so oft, 466. Lemma 6,6 sagt, und das funktioniert, weil wir hier wieder die gleiche Basis in der Mitte stehen haben. Lemma 6,6 sagt, dass das die Abbildungsmatrix ist, die wir bekommen, wenn wir 4 und 4 hoch minus 1 nacheinander ausführen und von B mut nach B mut. Also schreiben wir es hin. Abbildungsmatrix für B Stern 4 hoch minus 1 von B mut nach B mut. Wer sagt mir, was da rauskommt? Genau, Phi Stern 4 minus 1 ist die identische Abbildung, denn das ist ja gerade der Witz bei der Umkehrabbildung. Und jetzt gehe ich von der gleichen Basis zur gleichen Basis, das heißt, da kommt in Wirklichkeit am Ende die Einheitsmatrix raus, und dann haben wir für die eine Richtung schon gezeigt, dass es funktioniert. Für die andere Richtung sieht es aber genauso aus. Da haben wir dann halt C da stehen und hier die Reihenfolge an, weißt du, was passiert dasselbe. Ich feiere doch mal kurz, wenn man jetzt so. Und jetzt schreibe ich das verkürzt hin. Und ich bitte Sie, da ein Lesezeichen zu setzen und spätestens für die dritte Klausur auf Ihrem Spickzettel zu vermerken, Lemma 6,11 ist noch besser, als da steht. Weil da halt in Wirklichkeit mehr drin steckt. Nicht nur die Invertierbarkeit, sondern auch, was die inverse Matrix ist. Das sehen wir nicht hier im Beweis. Wir brauchen noch die andere Richtung. Und vielen Dank. Sie sehen, Sie können die Beweise im Prinzip schon alleine machen. Andere Richtung. Aus B folgt A. Was ist da los? Na, da wissen wir, dass die beiden Vektorräume die gleiche Dimension haben. Das heißt auch, dass wir wissen, dass sie isomorph sind. Aber Vorsicht, wenn man jetzt denkt, man ist fertig, nein. Dass zwei Vektorräume isomorph sind, heißt nicht, dass jeder gegebene Homomorphismus automatisch bijektiv sein muss. Es gibt auch noch nicht bijektive Homomorphismen auf der Welt, sogar sehr zahlreich. Das heißt, das ist so ein typischer Fehler, der passiert, wenn man hier versucht, von B nach A zu gehen. Das soll uns jetzt nicht passieren. Aber immerhin haben wir die Info, dass die Abbildungsmatrizen quadratisch sind. Und wir wissen jetzt auch, dass die Abbildungsmatrix, die da steht, invertierbar ist. Das heißt, es gibt eine dazu inverse Matrix. Und die können wir einfach mal hinschreiben. Ich kürze mal diese Abbildungsmatrix mit M ab. Dann weiß ich, es gibt eine Inverse. Das steht ja dann wie, das heißt bei M hoch minus 1. Das ist schon festgelegt. Wir wissen, dass M minus 1 existiert. Und jetzt ist die Frage, was wir mit dieser Information machen. Normalerweise gehen wir doch jetzt immer von einer Abbildung zu einer Abbildungsmatrix. Haben wir jetzt ganz oft gemacht. Wir haben diese Basiswechselmatrizen ausgerechnet und so. Hier ist es so, dass wir jetzt eine Matrix haben, nämlich dieses ominöse M hoch minus 1, von dem wir nicht wissen, wie es aussieht. Wir wissen nur, es ist eine quadratische Matrix mit Einträgen aus K. Und ich möchte zurück ins Abbildungsland. Wie komme ich vom Matrizenland ins Abbildungsland? Wir haben nur eine Matrix. Wir haben erstmal halt noch keine Abbildung.
Aber ist das nicht die Matrix für die Abbildung?
Das ist die Frage.
Weil dann wüssten wir, dass die Abbildung bijektiv wäre und dann hätten wir quasi das bijektiv vernichtete Morphismus
schon. Okay, ich versuche mal in meinen Worten zu sagen, was ich gehört habe. Ich habe gehört, da ist diese Matrix. Und meine Intuition sagt mir, da muss es jetzt doch eine Abbildung geben, zu der diese Matrix irgendwie gehört. Und dann kann ich mit der was machen und hoffen, dass ich dann A zeigen kann. Können wir diese Intuition irgendwie mit irgendwas untermauern? Erstmal sind doch das Matrizenland und das Abbildungsland getrennte Welten. Matrizen sind andere Objekte als Abbildungen. Sogar als Homomorphismen. Was mache ich? Ich habe eine Hand gesehen, wurde zurückgezogen. Haben Sie das? Haben Sie eine Idee?
Man kann ja die Matrix oder als Abbildungsmatrix.
Wirklich? Wie? Das wäre ja eine Brücke zwischen Matrizenland und Abbildungsland. Wir werden später. Oh, das ist jetzt unfreiwillig komisch, wenn ich das mache. Sonst habe ich immer gesagt, es gibt da so eine ICE-Verbindung. Vielleicht muss ich mir was anderes ausdenken. Obwohl, wenn ich Bahn fahre, funktioniert es eigentlich. Ja, ich bleibe bei ICE-Verbindung. Ja, genau. Es gibt eine Verbindung. Sagen Sie nochmal laut, was Sie gerade so schüchtern vor sich hingemurmelt haben. Das ist nämlich genau das, was Ihre Intuition stützt. Was war's?
Jede Matrix irgendwie eine Abbildungsmatrix.
Genau. Malen wir doch mal ein kurzes Bild dazu. Hier ist meine Matrix M-1. Die sieht irgendwie aus. Ich weiß, dass sie die Größe n kreuz n hat. Da steht irgendwas drin, irgendwelche Körperelemente. Was muss ich tun, um zu sehen, dass das eine Abbildungsmatrix ist? Wie muss ich die interpretieren? Erklären Sie es mir. Was muss ich machen? Was bedeuten die Einträge in der Matrix? Oder wie lade ich sie mit Bedeutung auf, sodass sie zu einer Abbildung gehören? Ja, erklären Sie es.
Wenn ich jetzt
einen
Vektor möchte.
Ja, wir können ja ruhig von V nach W gehen oder von W nach V. Wir hoffen ja, dass es von W nach V geht. Probieren wir es aus. Passt die Dimension? Ja, die Dimension passt. Und was muss ich jetzt machen?
Dadurch, dass ich weiß, dass W überhaupt ein Vektorraum ist, hat der eine Basis und den
schon. Ja, ich kann ja auch die Linie schon machen. Und dann?
Dann bilde ich halt die Basisvektoren auf die Zeilenvektoren aus der Matrix.
Ja, das ist die einfachste Version, das umzusetzen. Und das ist genau die Idee, die wir brauchen. Also die Idee war, man nimmt jetzt die Zeilen der Matrix und interpretiert die als Bilder von den Basisvektoren der Basis aus W und braucht dann das Beste. Jetzt ist das Problem, dass diese Zeilenvektoren in K auf N geben und die Vektorräume sind vielleicht völlig anders. Die sind vielleicht nicht K auf N. So, das heißt, Ihre Intuition geht komplett in die richtige Richtung. Wir müssen jetzt nur noch einen kleinen Zwischenschritt einbauen. Wie muss ich die Zeilen der Matrix interpretieren, damit es auf jeden Fall funktioniert, egal was für abgefahrene Vektorräume wir haben? Sind ja vielleicht keine Tupel, sind ja vielleicht komische Dinge.
Sind das die Koordinaten?
Ja. Danke. Und jetzt haben Sie drei nämlich zusammen die Rückrichtung gepuzzelt. Völlig richtige Intuition. Völlig richtiger Ansatz, aber was noch fehlte, war dieses Fusselsteinchen Koordinatenvektor. Das heißt, so basteln wir jetzt unsere gewünschte Abbildung. Wir nehmen die Matrix. Wir interpretieren die Zeilenvektoren als Koordinatenvektoren für Bilder, definieren also so quasi rückwärts eine Abbildung von B nach V und dann rechnen wir irgendwie nach, dass die das tut und dass das dann mit A irgendwie passt. Vertrauen Sie mir, unsere Intuition war richtig. So funktioniert's und jetzt schreibe ich Ihnen das ordentlich auf. In Wirklichkeit ist dieser Satz, der uns sagt, dass es einen Isomorphismus gibt vom Homomorphismenland ins Matrizenland. Das ist das, was wir hier gerade verwenden. Das ist die ICE-Verbindung. Das ist die Brücke, die diese beiden Länder verbindet. Schreiben wir letztendlich auf. Und wir haben es dir gezeigt. Das ist herrlich. Ja, das ist Satz 6.5. Satz 6.5 ist der tolle Satz, der sagt, dass wir die Matrix interpretieren können als Abbildungsmatrix. Jetzt brauchen wir noch Bezeichnungen dafür. Na, Moment, andersrum. Von B nach V. So, dass M mobile 1 genau die Abbildungsmatrix ist für diese Abbildung, bezogen auf die richtigen Basen, die ich haben möchte, nämlich von C-Hut nach B-Hut. Wir haben gerade schon besprochen, wie wir das machen. Also wie man da die Einträge der Matrix interpretieren muss. Und dann rechnen wir einmal kurz was aus. Mit der Information, dass M und M minus 1 zueinander inverse Matrizen sind. Das heißt, wenn ich die beiden multipliziere, egal in welcher Reihenfolge, dann komme ich die identische, also die Einheitsmatrix, der große N Kreuz N raus. Und das möchte ich jetzt gerne verwenden. Jetzt ist nämlich die Einheitsmatrix das gleiche wie M Stern N M minus 1, habe ich gerade gesagt. Das ist die Definition der inversen Matrix, dass wenn ich so verknüpfe, egal wie rum, dass dann die Einheitsmatrix rauskommt. Jetzt setze ich ein. Für M setze ich ein, was für eine Abbildungsmatrix das ist. Für M hoch minus 1 setze ich auch ein, dass es eine Abbildungsmatrix ist. Das haben wir uns ja gerade so hingebastelt. Und dann steigt schon die Vorfreude, jedenfalls bei mir. Wie wird sich das jetzt wohl alles auf wundersame Weise zusammenpuzzeln? Na, der Schlüssel ist wieder Lemma 6.6. Hey! Denn die Basen in der Mitte passen ja zusammen. Also können wir daraus die Abbildungsmatrix machen für Phi Stern Alpha. Und wir gehen von der Basis B-Hut zu B-Hut. Und können wir da jetzt mal kurz gemeinsam draufstarren, bitte? Und zwar von rechts nach links, von ganz rechts nach ganz links. Hier steht eine Abbildungsmatrix für diese Abbildung, die ich dann einfach, die wir nicht kennen, die haben uns ja gerade irgendwie hingebastelt. Aber wir haben eine Info. Wir wissen nämlich, dass wenn wir die Basis B-Hut benutzen und für die Bilder auch wieder B-Hut benutzen, dass dann die Abbildungsmatrix die Einheitsmatrix ist. Wir können jetzt einmal gemeinsam lesen. Was heißt das? Wenn ich den ersten Basisvektor damit abbilde, dann kommt der erste Basisvektor raus. Wenn ich den zweiten Basisvektor damit abbilde, dann kommt Einheitsmatrix der zweite Basisvektor raus. Alle Basisvektoren werden einfach auf sich selber abgebildet. Was heißt das?
Habe ich mir nicht ausgedacht, steht in der Abbildungsmatrix. Was heißt das? Ganz da hinten. Ja. Oder?
Reality Check. Identische Abbildung heißt ja, alles geht auf sich selber. Aber ich habe doch gerade nur gesagt, die Basisvektoren gehen auf sich selber. Reicht das? Reicht das immer und überall auf der Welt? Nein. Aber wo reicht es? Bei Homomorphismen oder in anderen Worten hier in diesem Hörsaal jetzt gerade. Ja, danke. Sie haben so toll alle Details rausgearbeitet. Ich bin begeistert. Also, alle Basisvektoren gehen auf sich selbst. Und wir haben einen Homomorphismus. Das heißt, es gehen alle Vektoren auf sich selbst. Das heißt, wir reden hier über die identische Abbildung. Und wenn wir es andersrum gemacht hätten, dann wäre es selber rausgekommen, halt für C-Hut, aber auch wieder mit der Einheitsmatrix. Das heißt, Phi Stern Alpha und Alpha Stern Phi sind einfach die identische Abbildung auf V bzw. B. Ich fahre jetzt einfach den Rest der Zeit. was wir gerade tun. Ich bin, also, heute bin ich begeistert. Sie machen die Beweise ja wirklich fast selber. Ganz toll. Genauso. Also, gleiche Idee. Bitte sagen Sie mir, ob ich das noch mehr hinschreiben soll. Aber gleiche Idee, andersrum. Dann haben wir halt erst Alpha und dann Phi. Und wir haben die andere Basis am Ende da stehen, C-Hut. Aber es kommt auch in die Einheitsmatrix des raus. Und da wir jetzt in C-Hut argumentieren, sind wir im Vektor um D. Ansonsten ist die Idee dieselbe. Alle Leute aus C-Hut werden auf sich selber abgebildet. Wir sind im Homomorphismenland. Also ist zwar die identische Abbildung auf dem ganzen Vektorraum. Und damit ist dann das andersrum. Die identische Abbildung. Okay. Ja, und inwiefern ist das jetzt hilfreich? Was haben wir jetzt gelernt? Was tut diese schöne Abbildung Alpha? Ja?
Ja, wenn wir Alpha und Phi verknüpfen, kommt die identische Abbildung raus. Und das Alpha ist ja eigentlich Phi hoch minus 1 und somit die Umkehrabbildung.
Ja, Satz 1.10. Wenn es so eine Abbildung gibt, die das tut, was Alpha hier macht, dann ist die ursprüngliche Abbildung Phi bijektiv und Alpha ist die Umkehrabbildung. Alles zusammengepuzzelt. Und wieder haben wir ganz viel mehr Informationen da rausgepuzzelt, als wir eigentlich brauchen. Wir wollten ja eigentlich nur zeigen, dass Phi bijektiv ist. Haben wir. Und aus Bijektivität plus Homomorphismus folgt dann halt Isomorphismus. Aber Sie sehen, wir haben nebenbei viel mehr gemacht und all diese Infos sind wertvoll und wichtig und vor allem, deswegen freue ich mich die ganze Zeit so, die Kurbel in meinem Kopf feiern Party. Weil jetzt einige von Ihnen einfach schon zeigen, dass sie in der Lage sind, das Wissen, was wir jetzt gerade neu, oder die Konzepte, die wir uns gerade neu angeguckt haben, zu verknüpfen mit dem Wissen aus vorherigen Kapiteln. Das passiert gerade. Und Sie sind im ersten Semester, viele von Ihnen. Ich finde es sehr beeindruckend. So, das war Lemma 6.11. Ich habe zwischendurch nicht auf die Tafel geschaltet. Moment. Dann schalte ich jetzt dahin, für die Leute am Video. Jetzt ist alles einmal gut zu erkennen. Und ich stehe auch nicht im Weg. Und Elu, schau mal, was als nächstes kommt. Oh, ja.
Bei den Einheitsvektoren steht ja immer so ein kleiner Indizien dran. Bei den Einheitsvektoren.
Welche Einheitsvektoren?
Vierte Zeile hinten IN.
Ah, IN ist eine Abkürzung für die Einheitsmatrix der Größe N kreuz N. Ja, was ist Ihre Frage?
Größe N kreuz N
einfach. Ja. Genau, das ist eine Abkürzung. Ich hatte, also die Einheitsmatrix definiere ich nur für quadratische Matrizen und ich habe keine Lust, immer n kreuz n hinzuschreiben, also schreibe ich nur n hin, denn durch quadratisch ist ja klar, dass das andere n dann da mit gemeint ist, die Anzahl der Spalten. Und das haben wir irgendwann mal eingeführt. Ich habe vergessen, wann. Wahrscheinlich am Anfang des Kapitels über Matrizen, dass das unsere Standardnotation ist für die Einheitsmatrix. Ja, noch mehr? Vor lauter Freude habe ich gar nicht geguckt, ob Sie irgendwelche Fragen haben. Aber Sie sahen auch so zufrieden aus. Jetzt schauen wir, was passiert als nächstes? Als nächstes kommt das, was ich vorhin schon so angeteasert habe, nämlich, dass die Bezeichnung GLNK kein Zufall ist. Es gibt eine Beziehung zwischen GLV und GLNK und ich sortiere jetzt nur einmal kurz auseinander, was ist. GLV ist für unseren gegebenen Vektorraum V die Menge aller Automorphismen des Vektorraums. Das heißt, es sind die bijektiven Vektorraum-Homomorphismen von V in sich selber. Also Endo und Iso zusammen. Homo sowieso. Stern ist die Verknüpfung. Wir führen diese Homomorphismen hintereinander aus. Das geht, weil wir immer von V nach V gehen. Und wir hatten uns schon mal überlegt, dass da eine Gruppe rauskommt. GLV mit Stern ist eine Gruppe. Und hier in diesem Satz behaupte ich jetzt, dass wenn man jetzt Matrizen der passenden Größe nimmt,
die invertierbar sind, und wenn man da Matrixmultiplikation dranhaut, dann kommt eine Gruppe raus, die dazu isomorph ist. Damit ist gemeint, dass es einen Gruppenisomorphismus von der einen in die andere gibt. Und weil wir das quasi durch Hingucken sehen können, schreiben wir den Beweis noch an. Das passt da hinten noch an die Tafel, ja. Linke Tafel, das passt da dran. Beweis sagt 12. Vielleicht haben wir wieder gute Ideen. Na, wenn ich einen Gruppenisomorphismus von irgendwo nach irgendwo haben möchte, dann brauche ich ja erstmal eine Abbildung von dem einen Teil des anderen Teils. So. Ich brauche also eine Verbindung zwischen Vektorraumautomorphismen und Matrizen. Oder in anderen Worten, von Abbildungen des Vektorraums in sich selber zu Matrizen. Das heißt, ich möchte mal wieder vom Abbildungsrand ins Matrizenrand. Das haben wir doch schon. Ne? Das ist das Satz 6.5. Der sagt, wie wir vom Abbildungsrand ins Matrizenrand kommen. Die Abbildung hieß damals, glaube ich, Groß Phi. Und die hat auch irgendwie sowas gemacht wie, ja, wir haben jetzt eine Abbildung, wir schnappen uns feste Basen und bilden die Abbildungsmatrix fest. Okay. Ich hoffe, es war Satz 6. Ein paar Minuten früher Schluss machen, warum nicht? Was haben Sie noch für Fragen? Dazu vielleicht noch, ich kann da gerne noch was ergänzen. Und wie immer gilt, wenn Sie das illustriert haben möchten mit einem konkreten Beispiel, dann sagen Sie Bescheid. Wer hat noch eine Frage? Oder den Wunsch, dass ich was nochmal erkläre oder mehr hinschreibe? Kein Problem, ich gerne. sieht gerade nicht so aus. Also ich sehe so ein bisschen Irritation, deswegen frage ich nach. Aber ich habe den Eindruck, dass die Irritation jetzt noch nicht in Form einer konkreten Frage in meine Richtung kommt. Dann schlafen Sie drüber oder überlegen Sie beim Mittagessen und dann fragen Sie mich gerne später, denn wir sehen uns ja noch. Wer ist denn eigentlich heute noch so da, so workshop-technisch? Oh, viele! Oh, toll, dann haben wir noch ganz viel Spaß heute. Bis dann! Dankeschön, bis dann!